Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Montag, 15. Juli 2024. Mit mir am Mikrofon in Zürich ist Gami Lothe. Hoi Gami.
Hoi Dominik.
Ja, wir schauen noch einmal auf das Attentat, den Attentatsversuch auf den Donald Trump an. Ein Tag später in unserer Zeit, die grosse Diskussion ist der Secret Service. Ich meine, das ist in den USA ja ein unglaublicher auch ein Aufwand, wie die Präsidenten, ihre Familienmitglieder, auch ehemalige Präsidenten, eben wie Donald Trump oder Präsidentschaftskandidaten geschützt werden. Und trotzdem hat das können passieren, obwohl es, man weiß mittlerweile, die Polizei ist gewarnt worden. Es hat Leute gegeben, die den Attentäter gesehen haben. Wir haben auf nebelspalter.ch so ein Video verlinkt, wo Leute sagen, ja, schau mal, dort ist einer und so. Und das in 130 Meter Distanz. Und das, obwohl man eigentlich in die Nähe von so einer Wahlkampfveranstaltung gar nicht kann, ohne durchsucht zu werden. Das ist alles noch wahnsinnig offen. Es ist auch eine Untersuchung angekündigt im Kongress, wie das üblich ist in den USA. Gibt es dann so Hearings und ein Committee, das sich dem widmet. Was sind deine Eindrücke, was da abläuft, gerade in den USA?
Ja, es ist wirklich... Schwierige Stunde gsi, oder, wo man das mitbekommen hat mit dem Attentat und dann eben plötzlich die Frage, wie kann es überhaupt sein, dass jemand auf einem Gebäude ist, in Schussdistanz, könnte man es ja nicht anders sagen, wo dort steht, eine Waffe zückt, Leute weisen sogar ja darauf hin und gleichzeitig der Secret Service, oder? Ich meine, das ist für mich USA-Film Hollywood-Reif. Genau. Das kennt man aus diesen grossen Filmen. Ich weiss nicht, wie viel Film. Es wirklich geht über den Secret Service, aber mehr als genug. Und du hast immer das Gefühl, die haben das doch alle im Griff. Und die müssen die Lage können sichern. Und ich habe immer das Gefühl, auch wir als Schweizer sind immer so, die betreiben das ein bisschen, oder? Die sind so ein bisschen extravagant und die betreiben es und alles. Und jetzt sieht man natürlich das Attentat. Und darum so ein bisschen die gemischten Gefühle. Und die grosse Frage ist natürlich schon da, wie hat das überhaupt passieren? Wie kann es sein, dass irgendein junger Mann aufs Dach steigt, die Waffen rausholt, kann zielen und der Secret Service, der rundherum ist und das überhaupt zulässt? Und das eine, was ich einfach gesehen habe, oder, ist, ich weiss nicht, ob es stimmt, oder, man muss wirklich vorsichtig sein mit der Newslage in der aktuellen Zeit, ist halt gewesen, dass je weiter aussen der Kreis, weiter vom Ex-Präsident sozusagen, desto einfachere Sicherheitsleute sind, zum Beispiel auch von der lokalen Polizei, die dort agieren und alles. Und die Frage ist halt wirklich im Stil von, ist der genug weit draussen gewesen, dass die Lokalpolizei verantwortlich gewesen wäre für das? Das weiss man nicht, aber es sind extrem viele Fragen offen und ich glaube, die wird man nicht so schnell klären können.
Also dafür gibt es Hinweise, oder, dass die Lokalpolizei verantwortlich war, eben weil Leute aus dem Publikum einen lokalen Polizisten darauf aufmerksam gemacht haben. Und es hat, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber einer, der einmal beim Secret Service geschafft hat, hat auf Twitter geschrieben, es gibt so verschiedene, Distanzen sozusagen. Und es
genau so wie so Kreis, genau. So Umkreis, oder? Dort ist in dem Kreis ist die Polizei verantwortlich, dann die und die.
Genau, und das funktioniert
und
nur,
wenn die miteinander reden. Oder?
Und das ist der Verdacht. Entschuldigung, habe ich unterbrochen, ja?
Nein, das ist wirklich der Verdacht, oder? Haben die wirklich tatsächlich miteinander kommuniziert, wenn so ein Verdachtsfall da war?
Ja. Das wird man sicher noch genauer anschauen. Heute Start von den Republikanern in ihre Convention. Das ist eine riesige Show. Am Donnerstag gibt es dann die grosse Ansprache von Donald Trump, wo er seine Kandidatur annimmt. Er hat angekündigt, er werde seine Rede völlig umschreiben. Da sind wir gespannt. Und er hat auch gesagt, er werde nicht irgendwie jetzt auf den Joe Biden schiessen. Also schiessen, es muss passen mit den Wörtern. Also letztlich, er werde sich ein bisschen zurückhalten. Er hat ihn aber weiterhin Sleepy Joe genannt und gesagt, ja, das ist ja der Joe Biden, der wüsste ja gar nicht mehr. Der erinnere sich gar nicht mehr, wie eine Waffe ausgesehen oder so. Was erwartest du von diesen Sachen, die diese Woche noch passieren?
Ja, also schon auffällig war, dass nach dem Attentat ganz, ganz viele Leute, sei es von Demokraten, Republikanern, aufgerufen haben zu dieser Union, oder dem Zusammensein und ja, in der Politik, da gibt man sich hart an, das ist logisch und es gehört dazu, aber gleichzeitig, eben, wenn so etwas passiert, Gewalt sei nicht akzeptabel, natürlich, logischerweise. Aber man müsse jetzt zusammenstehen und das müsse über dem Wahlkampf stehen, die Union gemeinsam. Habe ich von beiden Lagern so ein bisschen miterlebt. Meine Frage ist einfach so ein bisschen, wie lange hebt das zusammen, die Union, oder? Ist es jetzt bis Donald Trump redet, oder, in dieser Woche, oder wird das länger im Wahlkampf anheben? Aber ja, die Union habe ich bei beiden Parteien gesehen.
Ja, also das bin ich gespannt. Ich glaube schon, aber das ist den Leuten ein bisschen eingefahren, schon in den USA. Aber die heisse Phase des Wahlkampfs, die fängt erst irgendwie so, ja, so Anfang September an, in der Regel am Labor Day und so. Dann wird es auch wieder andere Wörter. Also, ich finde wirklich, also da bin ich ein bisschen bei Markus, die Bern einfach gestern gehört haben. Mhm. Ja, es gehört ein bisschen zur politischen Debatte, dass man auch ein bisschen Gas gibt. Und natürlich, vielleicht im letzten, die letzten Extremwörter sollte man nicht brauchen. Man muss vielleicht in die USA wirklich ein bisschen zurückkommen. Aber die harte Auseinandersetzung ist Teil von der demokratischen Auseinandersetzung. Und wir sollten da unterscheiden zwischen Wörtern und Daten. Aber genau das hat ja der Attentäter offenbar nicht können. Seine Motive, ich habe noch ein bisschen rumgeschaut, ist eigentlich nur noch...
Hast du etwas gefunden? Aber ich glaube, unklar, oder?
Völlig unklar. Ein registrierter Republikaner, der Joe Biden Geld schickt. Ich weiss nicht, wie das geht. Und man kann ihn nicht mehr befragen. Nein, das ist wirklich heikel. Aber ich glaube, das spielt in der amerikanischen Debatte gar nicht so eine Rolle. So die ersten Eindrücke, einmal gemäss NZZ von dem Republikaner-Convention, ist ja, dass die Republikaner einfach sagen, ja, wir haben einen Held, der Präsidentschaftskandidat ist. Also egal jetzt, welche Motive der Attentäter hatte.
Ja, wirklich, egal welche Motive er hatte, natürlich, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sein, das Bild von Donald Trump, nachdem er angeschossen wird und der Secret Service ihn schützt und er die Hand in die Luft hebt und auch hinten dran, das sieht man, wenn man es wieder anschaut, die Leute anfangen zu feiern, schreien und ihn, ja, wirklich zum Held ernennen, das ist etwas, das in den Geschichtsbüchern wird bleiben. Ganz einfach, das ist klar. Das ist ein Bild für Geschichtsbücher. Die Frage ist einfach, wie lang oder wie stark wird der Einfluss von dem Bild und dem Attentat können überleben im ganzen Wahlkampf, oder? Weil vorher haben wir darüber über den Sleepy Joe geredet und Joe Biden, der nicht mehr eine Rede halten kann, ohne sich zu verreden oder ohne Teleprompter und Zelensky ist der Putin und das alles. Und jetzt haben wir plötzlich einen ganz anderen Fokus. Ein Attentat auf den Donald Trump. Die Frage ist, wie lange hebt die, ja, wie hebt das sich im Wahlkampf? Weil es geht dann doch noch ein paar Monate.
Ja, es geht doch noch ein paar Monate. Jetzt ist wirklich der Höhepunkt der Republikaner. Sie werden das ausschlachten. Das ist eine Show, eine mehrtägige, bis ins Letzte organisiert. Wo denn das sein wird, wenn Ende August Demokraten ihre Show haben? Das wird man sehen. Sie müssen ja vor allem noch immer noch die Frage beantworten. Machen wir es mit dem Sleepy Joe oder machen wir es mit jemand anderem? Ich glaube, im Moment wird jetzt das nicht diskutiert. Das hilft wahrscheinlich dem Joe Biden. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass die Sache noch einfacher geworden ist. Im Gegenteil, es wird Donald Trump geholfen haben. Ja.
Ich würde einfach so weit gehen, dass beim Joe Biden, ganz ehrlich, dass das Attentat den ganz Fokus so krass auf die Republikaner und Donald Trump leitet, dass man die Frage, ob der Joe Biden überhaupt ja fähig ist, das Amt auszuführen, dass das völlig voneinander wird ablenken und er im Endeffekt aktuell mit der Situation und einer ganz anderen Diskussion wird davon profitieren, dass wir nicht mehr über ihn und Putin und Zelensky, die nicht genau die gleiche Person sind, diskutiert.
Das ist gut möglich, oder? Also und es ist ja lustig, er hat ja wollen, dass man wieder über den Trump diskutiert. Und das machen wir jetzt aus ganz anderem und ganz schlimmem Anlass. Aber das ist eigentlich genau passiert, oder? Ja. Gut, wir müssen noch ein bisschen das Wochenende aufarbeiten. Zwei Geschichten aus der Sonntagszeitung. Einerseits NZZ am Sonntag, andererseits Fotomedia. Die NZZ am Sonntag Zeitung hat herausgefunden, dass Albert Rösti, sie das personalisieren, seine Notkraftwerke, was überhaupt nicht stimmt, das sind Notkraftwerke, die man brauchen wegen der Energiestrategie, die werden viel teurer. Sie kosten über 2 Milliarden, möglicherweise 2,6 Milliarden. Die Rechnung dafür, die wird in der Stromrechnung von uns allen landen. Und das ist nötig, die Kraftwerke, weil man eben im Winter sonst das Problem könnte haben. Anwerfen tut man diese Dinger übrigens nur, wenn man sie dann auch braucht. Aber man will sie sozusagen, das ist ein Ersatznotkraftwerk für das, was in Birr bereits steht. Und das ist ab, die sind bis Ende 2026 zugelassen, nachher nicht. Weil das so schwierig ist, weil es so teuer ist, überlegt man sich einfach Birr weiter zu betreiben, zu verlängern sozusagen. Und aber auch das wird sicher teuer, eine riesen, ich muss sagen, auch eine gute Geschichte. Sie zeigt einfach, wo das Problem liegt. Oder? Man hat ein wunderschönes, funktioniertes Atomkraftwerk in Mühleberg hat man abgebaut. Das hat genau die Leistung von dem Notkraftwerk in Birr. Und wenn man das hätte, dann würde es nichts kosten. 0 Franken. Also wir sind 0 Franken versus 2,6 Milliarden. Und das ist schon verrückt, oder? Weil man mit dieser Energiestrategie im Fluss, oder man baut Wasserkraft, man baut für sehr viel Geld Sonnen und irgendwann auch Wind. Du hast dich mit der Windfrage beschäftigt. Und gleichzeitig muss man eine Notinfrastruktur haben, für den, wenn die nicht liefern. Man muss wie doppelt so viel Energieherstellungsproduktionsmöglichkeiten haben. Und das finde ich schon wahnsinnig.
Ich meine, wenn Sie sagen, der erste Fehler ist ja wie schon passiert bei dieser Energiestrategie, oder, wo man Sachen einfach versprochen hat, die man nicht einhalten konnte. Oder? Und jetzt sieht man, oder, den Stromverbrauch und das, was wir natürlich im Winter oder auch im Sommer brauchen, der ist viel, viel höher als das, was wir überhaupt irgendwie dann decken mit diesen erneuerbaren Energien. Ja, das ist ein Problem, das haben wir festgestellt. Und jetzt haben wir eben so Kraftwerke wie Birr, oder? Ende Laufzeit Mai 2026. Für mich ist es einfach so, ich habe das Gefühl, man hat jetzt Birr gehabt, oder so 2026, das ist für den Moment eine Lösung. Man hat noch als, ja, wir haben noch eine nette Kampagne gemacht gehabt, dass man zum Beispiel den Ofen auch nutzen kann, wenn man ihn nicht voll laufen lässt, sondern man stellt ihn ab und dann kann man zum Beispiel die Ofenwärme nutzen oder man soll es dicht abschalten. Man hat eben so eine nette Kampagne gehabt vom Bund. Und trotzdem wirkt es so bis Mai 2026, oder? Alle finden es nicht gut, wenn Birr länger laufen würde, aber wo ist denn die Lösung?
Ja, wahrscheinlich ist die Lösung, dass Birr länger läuft und dann als Übergang letztlich brauchen wir Birr und dann ist die Lösung, dass man ein schönes, kleines Atomkraftwerk irgendwo anstellt. Oder? Also irgendein so wunderschön vor sich hin, die tun ja dann einfach produzieren und produzieren und produzieren. Und ich verstehe bis heute nicht, oder, warum man sich ums Verrecken gegen das wehrt. 2,6 Milliarden, oder? Das ist wahnsinnig. Mit dem, also wir kommen dann irgendwo durch, auch angesichts der Tatsache, dass ja ein Atomkraftwerk CO2-frei läuft, oder? Muss man einfach sagen, 2,6 Milliarden ausgeben für ein, das wird dann wieder so eine Art ein Öl-Gas-Kombi-Geschichte sein, wie in Birr, oder? Wo man nur anstellt, und Birr hat man bis jetzt noch nie gebraucht, sind wir alle happy, aber das ist komplett absurd. Das ist einfach die Absurdität von der Energiepolitik, die wir im Moment haben. Jetzt müssen wir gerade die andere Geschichte zunehmen, weil dann wird es noch absurder. Der Stefan Hähne hat bei Tamedia geschrieben, ja, Solarenergie boomt, man hat wahnsinnig viel Solarstrom und weil das Stromnetz komplett an Anschlag kommt, wenn es in der Schweiz mal überall sonnig ist, wie zum Beispiel heute Mittag, müssen die Stromfirmen, die sollen in der Lage sein, dass man dann einfach die Leistung von dieser Solarenergie zurückbringt, oder? Also, dass man nicht zu viel hat, also sozusagen drosselt. Also, man muss einerseits tut man Birr, ein Öl-Gas-Kombi weiter betreiben, vielleicht noch ausbauen, 2,6 Milliarden ausgeben und die mit vielen Subventionen gebauten Solardächer, die muss man dann im Sommer, wenn es komplett irr ist, die muss man dann drosseln. Und es ist einfach, und natürlich, es gibt keine Entschädigung für die Hausbesitzer, die für viel Geld die Sachen installiert haben. Das ist einfach nur noch blöd.
Es ist vor allem wirklich Also weißt, das kannst du wie nicht ausdenken, das ist ja wirklich wie Realsatire. Oder? Du hast den Roger Nordmann, SP, der bei Bier sagt, es wäre wirklich sehr dumm, eine ähnliche Anlage für teures Geld aus dem Boden zu stampfen. Oder? Man kritisiert Bier. Ehrlicherweise gesagt, sind wir ja davon abhängig, weil wenn es wirklich zum Mangel kommt, sind wir ja, brauchen wir das Ganze. Dann hast du aber gleichzeitig den Leuten jahrelang erzählt, Solaranlagen, oder wie man gesagt hat, schon im Podcast, Solar, oder? Mhm. Und jetzt plötzlich so, ja gut, das Ganze hat irgendwo Konsequenzen fürs Netz. Und wenn es zu einer Situation kommt, wo das drosseln müssen, dann sind die Leute logischerweise auch hässig, aber wir müssen uns mal fragen, wer hat den Leuten auch das erzählt, dass jeder auf sein Dach eine Solaranlage tun kann und das kein Problem wird fürs Netz, oder? Das wäre mal die Frage, die man stellen muss.
Ja, Doris Leuthard, unsere Diesel-Doris, oder, hat das ganz sicher erzählt.
Diesel-Doris, müsst ihr mal fragen, wie sie das sieht.
Ja, genau. Sie fährt dann mit ihrem Dieselauto irgendwo hin und tut uns zurückrufen. Nein, und natürlich, also es ist auch da, man hat da ein System aufgebaut, das ist ein toller Erfolg. Ich meine, die Solarausbau, das ist ja wahnsinnig. Aber dass das Netz unglaublich viel auch noch wird kosten. Jetzt hier bei Tamedia heisst es zwischen 30 und 60 Milliarden. Ich habe einen Preis im Kopf 45 bis 90. Aber das ist ja wahnsinnig.
Schien beruhigend zu zahlen, also die Abweichungen. Ja. Schien so beruhigend, wenn du die Abweichungen hast, oder? Und nachher Steuer zahlen, denkst du, Jesus Gott, oder?
Ja, und es ist immer der obere
Betrag. Was kommt da auf mich zu?
Es ist immer der obere Betrag. Also,
es ist immer der grössere.
Ich meine, und weißt du, wie kannst die Abweichung zwischen 30 und 60, das ist 30 Milliarden Unterschied. Das ist einfach kompletter Schwachsinn.
Ja, von wo kommen die 30 Milliarden, die das Steuer zahlen? Ich würde es wirklich gerne genauer wissen. Aber
ja, also wie früher,
ich glaube, es
ein bisschen mehr sein, oder? Das ist dann halt der Spruch. Nein, und ich meine, das ist einfach die Entwicklung in der Energiepolitik, die ist wirklich besorgniserregend. Und ich finde, der Albert Rösti, ich meine, es gibt Sachen, die er halt muss machen, weil er die ganze Geschichte an sich geerbt hat. Weil er muss auch am Schluss einfach den Schatten vermeiden. Er muss vermeiden, dass wir einen Blackout haben. Das ist, glaube ich, die entscheidende Aufgabe von ihm. Das heisst, er kann gewisse Sachen nicht ändern, einfach so, weil Fehlentscheide vor seiner Zeit gemacht worden sind. Auf der anderen Seite muss man schon schauen, oder? Ich meine, wenn man so über so Beträge redet, oder? Also für ein Kraftwerk, das möglicherweise nie läuft, und wenn es läuft, dann noch mit Öl und Gas 2,6 Milliarden ausgeben, gleichzeitig die hochsubventionierte Solarpanels auf den Dächern runterholen und drosseln, dann braucht es irgendwo durch wie auch einen Neuanfang, finde ich. Den muss man aufgleisen, finde ich. Das dauert dann lang, oder? Aber irgendwie müssen wir doch wieder zu einer vernünftigen Strom-Energiepolitik zurückkommen, wo mehr oder weniger
Also du und ich würden das...
Ja, gut.
Ja, du und ich würden das feiern. Wir fänden das gut, wenn wir mal eines Tages anstoßen auf eine vernünftige Energiepolitik.
Ja, und wie wäre die? Die wäre, oder? Eigentlich viel Strom
Atom,
aus der Schweiz.
Atom.
Genau. Viel Strom aus der Schweiz, viel Strom, der dauernd geliefert wird, zu einem günstigen Preis. Es ist gar nicht so kompliziert, oder?
Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, aber anscheinend ist es offensichtlich doch ein Diskussionspotenzial um da, wo du und ich nachher auch noch diskutieren müssen, anstatt einfach können sagen, Atom.
Ja, es ist klar, dass bei Atom, dass das schwierig ist und dass das viel Zeit braucht, bis die Dinger stehen. Aber ich finde einfach, wir sollten jetzt nicht noch mehr in die falsche Richtung gehen. Wir sollten nicht noch mehr irgendwie Sachen machen, wo uns in die Irre führen. Oder? Ich meine, das ist ein gutes Stichwort, Irre. Du hast dich letzte Woche auseinandergesetzt mit dem Windplan in Zürich, wo ja, das ist ja wahnsinnig, was dort geplant wird, auch wenn der Regierungsrat Neukomm, der grüne Regierungsrat, ein bisschen zurückgegangen ist mit seinen Plänen, viel Gebiet rausgenommen hat aus dieser Windplanung. Aber es ist immer noch verrückt, was in Zürich geplant ist.
Also wir reden immer noch von 20 Gebieten, oder, wo Windräder sollten stehen, das Ganze, das ist der Plan. Bis jetzt. Es gibt immer noch 15 Gebiete, die sozusagen auf der Warteliste sind. Und die tut man jetzt mal vorsorglich im Richtplan, tut man die als Information festhalten. Oh. Und damit es einfach drin ist, oder? Weil früher oder später kann man die dann vielleicht auch brauchen. Und ich habe ein bisschen mitbefolgt, was die Bevölkerung auch für Fragen hatte, Martin Neukomm zu diesen Windrädern. Und ja, es geht natürlich schon auch um Sorgen von, wenn du das Windrad Windrad hast und du wohnst in der Nähe, der Lärm, die gesundheitliche Belastung zum Beispiel. Und es sind immer die Antworten, die er halt gegeben hat. Und er, wo ich fairerweise sagen, er und die Regie, weil er hat den Knopf im Ohr gehabt. Und wenn es einen ganz gestummen hat, hat dann die Regie gesagt, er hat eine Anmerkung genommen von der Redaktion, um dann noch ein bisschen zu korrigieren. Aber es waren wirklich nicht Antworten gewesen, wo du musst sagen, das ist für die Bevölkerung da. Weil wenn du Sorgen hast, ein Windrad kommt 300 Meter von deinem Wohnhaus und nachher heisst die Antwort einfach so, ja, der Lärm von Windrädern wird überschätzt. Dann hilft dir das wie als Stimmbürger, als Wähler und als Schweizer überhaupt nicht.
Hat er etwas gesagt, was den Wert der Immobilie angeht? Tut man das kompensieren?
Das war sehr spannend gewesen. Das ist sehr spannend. Also zuerst mal wissen wir jetzt, dass er sehr gern würde neben einem Windrad wohnen. Bitte. Das wissen wir jetzt, oder? Das hat er gesagt.
Soll er dort hinziehen?
Und, ja. Und er hat dann gefunden, ja, eben, ihn störe ich es nicht. Und er würde gerne neben so einem wohnen. Es gäbe aber anscheinend Leute, die stört es ein bisschen mehr. Anscheinend gäbe es die. Und er hat dann gesagt, ja gut, dann bekommt man keine Kompensation, oder? Weil der Wert, wenn der Wert von deinem Haus logisch ist, dann sinkt wegen dem Windrad, dann gäbe es keine Kompensation, weil auch wenn zum Beispiel der Bund oder der Kanton neben deinem Haus eine neue Tramlinie baut und dann den Wert von deiner Immobilie gewinnt, dann würde der Kanton das ja auch nicht abschöpfen sozusagen als Gewinn. Und darum sei jetzt Gewinn oder Verlust egal, du müsstest einfach als Eigentümer damit leben, damit du jetzt ein Windrad hast. Kannst nur hoffen, dass dann noch ein Tram kommt.
Ja, genau. Und ich komme gar nicht raus, was das miteinander zu tun hat. Ich habe auch keine Tramlinie.
Nein, er hat auch ständig, wo es wirklich darum gegangen ist, ja, Leute, die sich Sorgen machen, neben einem Windrad zu wohnen, hat er immer gesagt, es sei viel, viel schlimmer, neben einer Kantonsstraße zu wohnen mit viel Verkehr.
Also gut. Ja, wir müssen noch über eine Personalie noch unbedingt reden. Der Sherdan Shaqiri beendet seine Nazi-Karriere. Er hat noch insgesamt 125 Einsätze für die Schweiz gesagt, das ist genug. Ich höre auf in der Schweizer Nazi. Er ist 32 und dann kann man das machen. Er ist aber, wie soll ich sagen, er ist bis jetzt auch nur noch in Anführungszeichen der Joker gewesen. Es ist einfach verrückt. Ich kenne niemanden, der aus so einer Joker-Rolle so viel gemacht hat wie der Sherdan Shaqiri. Oder er ist irgendwie immer als Joker reingekommen und er hat jedes Mal irgendwie schon keine gute Goal dann geschossen, jeweils. Also, wie siehst du seine Karriere?
Ja, also ich glaube, Wenn ich richtig bin, hat er ja den einen Rekord, dass er an den grossen Turnieren immer ein Goal geschossen hat. Und ich glaube, ich bin nicht sicher, ob er der Einzige ist oder einer der wenigen, der das überhaupt geschafft hat, an jedem grossen WM-EM-Turnier überhaupt ein Goal zu schiessen. Mhm. Ja, und er ist irgendwie aufgegangen in dieser Rolle als Joker. Hat er gewusst, du bringst ihn rein und dann macht er Goal. Und du denkst, wie ist das überhaupt möglich, dass du so noch ein Goal machst? Für mich ist es eher, was mir leid tut, ist allgemeine Entwicklung im Fußball. Oder? Früher war es klar, wenn du Karriere machen willst, spielst du in Europa Fußball. Jetzt hast du Saudi-Arabien oder allgemein so ein bisschen dort umeinander. Du hast die USA plötzlich ganz viele Spieler, die dort gehen spielen, nach sagen wir so, ihrer besten Zeiten. Und nachher ist es für mich so ein trauriges Spiel, sie verändert so ein bisschen langsam dort. Ronaldo, jetzt an dieser EM, muss man auch sagen, oder? Und das finde ich schwierig, oder? Es sollte doch nicht das Ende von deiner Karriere sein, dass du irgendwo, wo nicht eine Fußballnation ist, noch irgendwo in einem Club spielst und alle kommen, um dich zu sehen, weil du früher mal gut warst, sondern eigentlich solltest du enden bei Real, bei Barca, bei PSG, wirklich so bei den grossen Mannschaften und du gehst raus mit dem Jubel. Und nicht irgendwo in Saudi-Arabien in einer Liga, wo niemand überhaupt mal deinen Namen richtig aussprechen oder richtig schreiben kann.
Also der Sherdan Shaqiri, der spielt ja seit 2022 bei Chicago Fire.
Miami? Chicago,
genau.
Ja.
Genau, und es ist halt eine Entwicklung. Ich meine, man hätte ihn nicht mehr wählen bei Olympique Lyon, wo er vorher war. Beim FC Liverpool ist er auf dem Papier ist er 3 Jahre dort gewesen, hat aber nur 45 Spiele gemacht und 7 Goal. Er ist schon dort nicht mehr, oder irgendwo durch, Er hat keine Basis mehr gehabt. Er war einfach auch dort nur noch Joker gewesen, so. Und er hat dort noch Trophäe gewonnen und so auf dem Papier. Aber er war schon dann nicht mehr der Leistungsträger gewesen. Und darum ist es irgendwie logisch gewesen. Eine andere Variante wäre, dass er zurückkommt in die Schweiz. Oder? Viele sind irgendwo in der Schweiz noch. Für einen Nationalclub würde es wirklich noch lange garantiert. Vermutlich ist einfach bei Chicago Fire der Lohn ein bisschen höher, oder?
Wahrscheinlich der Lohn ein höher als das Publikum, doch ein bisschen weh und das Stadion auch ein bisschen grösser. Oh, ja. Aber vielleicht hätte man auch einen ehrenvollen Abschied haben beim FC Basel mit Fans, die einem wirklich lieben und einem so verabschiedet, wie man es eigentlich verdient hat.
Ja, garantiert. Das hat er auch bekommen. Wer weiß? Vielleicht wird es ihm ja noch langweilig in Chicago und dann kommt er gleich noch zurück. Aber ob es denn für den FC Basel, gut, für den FC Basel langt es wahrscheinlich schon, oder? Also, ja. Die sind
ja
nicht mehr so gut.
Gut. Die sind nicht mehr so gut. Also, auf Risiko, dass wir jetzt Hörer vergrault haben. Aber ja, ich glaube, die sind nicht mehr so gut.
Also, wir hoffen, Sherdan Shaqiri, du hörst Bern einfach. Gang zurück auf Basel. Hilf deinem Team, deinem alten Team.
Hilf deinem Team.
Ja, genau. Und dann kommt alles wieder besser in Basel und bei dir. Und du kommst den Abschied über. Von der Gami persönlich wahrscheinlich. Du gehst ihm persönlich für den Verabschied, oder?
Ich mache persönlich Verabschiedung mit einem Fanli und alles drum und da. Und ich ehre den Mann, das mache ich.
Aber nicht mit einem FC Basel T-Shirt, das ging zu weit, oder?
Ja, das eröffnet eine neue Diskussion über das neue FC Basel Shirt, ob das schön oder hässlich
gut,
ist.
Es ist hässlich, by the way, aber gut. Das war es, Bern einfach vom 15. Juli, über die wichtigen Themen vom Tag und der Sherdan Shaqiri. Wir wünschen allen einen schönen Start in die Woche. Die arbeiten, arbeiten gut. Wir arbeiten die ganze Woche. Ihr hoffentlich auch. Die Ferien haben und Bern einfach hören, denen wünschen wir schöne Ferien. Und denkt daran, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.